Ich begrüße euch auch ganz herzlich heute Morgen und freue mich, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und im Buch Maleachi weitermachen dürfen. Und es wurde zwar schon getan von Andreas eben, auch heute Morgen im Abendmahl, aber auch ich will nochmal das aktuelle Weltgeschehen aufgreifen, weil ich glaube, dass es viel zu tun hat oder zu tun haben kann mit dem, was wir im Buch Maleachi lesen. Und ich glaube, wenn wir in den letzten Tagen so in die Nachrichten geschaut haben und gesehen haben, was im Nahen Osten los ist, lässt es die allerwenigsten von uns kalt. Die Lage in Israel spitzt sich immer weiter zu und es liegt zunehmende Eskalation in der Luft. Und wir schauen betroffen darauf, wie sich die ganzen Geschehnisse da weiterentwickeln. Und natürlich jetzt im Moment ein starkes Augenmerk auf den Gazastreifen und aufs Westjordanland. Und trotzdem liegt Israel inmitten von einem Pulverfass, umgeben von Ländern, die schon lange Interesse daran haben, dass Israel endlich verschwindet. Und das auch schon deutlich zum Ausdruck gebracht haben, mit mancher bedrohlicher Ansage in der Vergangenheit oder auch in der aktuellen Situation. Und natürlich wissen wir nicht, was passiert in dieser ganzen Umgebung im Moment. Aber wir wissen, dass es ganz großes Potenzial hat, dass es früher oder später richtig explodieren kann und auch richtig explodieren wird. Und wenn wir als Christen diese Nachrichten sehen und hören, dann sollte das vor allem insofern unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken, dass es uns daran erinnert, dass diese Weltzeit zu Ende gehen wird und dass Jesus wiederkommen wird. Man kann sagen, es hat jemand im Abendmahl eben auch schon so ausgedrückt, Israel ist sowas wie der Zeiger an der Weltuhr Gottes. Ja, und die Bibel spricht davon, dass sich in Israel und Jerusalem zum Zeit des Endes alles zusammenfinden wird und dass ja, da so richtig Eskalation herrschen wird, dass sich alles um Israel drehen wird. Und das sehen wir im Alten Testament bei den Propheten, das sehen wir auch in der Offenbarung im Neuen Testament. Und wenn es also auf diese siebenjährige große Trübsalzeit und das große Weltgericht zugeht, dann werden die Zeiten immer turbulenter und das Kriegsgeschehen wird stärker. Und dabei hat vor allem Israel ganz besondere Aufmerksamkeit. Jetzt herrschten rund um Israel im Laufe der Geschichte immer wieder schon Momente, wo es so aussah, dass ganz viel Aufruhr da entsteht. Und deshalb ist auf der einen Seite ist wichtig, dass wir beachten, was passiert. Auf der anderen Seite können wir nicht sagen, alles klar, jetzt ist das Ende. Ja? So genau wissen wir das nicht. Wir wissen es nicht, wie sich das weiterentwickelt. Aber, und das ist wichtig für uns auch in diesem Moment, es sollte uns daran erinnern, das Ende naht und Gottes Gericht kommt. Und das ist die Brücke zu Maleachi von heute Morgen. Und so lautet auch unser Thema, Gottes Gericht kommt. Und wir schauen in Maleachi 2, Vers 17 bis Kapitel 3, Vers 5, einen Text, der durchaus mit dem, was im Moment in dieser Welt geschieht, in Verbindung steht. Und ich will uns diesen Text lesen, Maleachi 2, ab Vers 17. Da heißt es, ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten, doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden und gegen solche, die den Lohn des Tagelöhners drücken, die Witwe und die Waise unterdrücken und den Fremden wegdrängen und die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscharen. Im Buch Maleachi beginnt in Kapitel 2, Vers 17 gewissermaßen nochmal ein letzter größerer Abschnitt. Und der wird dann in Kapitel 3 weiter entfaltet. Und es geht in diesem letzten Abschnitt, in diesem letzten Kapitel vor allem um das Thema Gericht und auch um das Thema Umkehr. Und wie wir im Buch Maleachi das immer wieder schon gesehen haben, im Laufe der Predigtreihe, diskutierte das Volk Israel mit Gott. Und gleich in Vers 17 sehen wir hier, dass sie über Gott, mit Gott über seine Gerechtigkeit und über sein Gericht diskutieren, beziehungsweise diese Frage danach aufwerfen. Und Gott geht näher darauf ein. Und wir wollen uns heute Morgen in 4 Punkten anschauen, was damit verbunden ist, wenn Gottes Gericht kommt. Und so lautet unser erster Punkt von heute Morgen: Gottes Gericht kommt erstens in Gerechtigkeit. Und es geht um diesen Vers 17. Wir lesen nochmal den Vers 17, wo es heißt: Ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Doch ihr sagt: Womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt: Jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Wenn man das Buch Maleachi liest, dann kann man diese Aussage hier am Anfang, ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten, glaube ich, sehr gut verstehen, oder? Wir haben uns das ja näher angeschaut, ne? Wie das Volk Israel die Liebe Gottes in Frage gestellt hat und wie sie nicht eingesehen haben, dass sie den Namen Gottes verachten durch ihre billigen Opfer. Und zuletzt, wie sie auf unschuldig gemacht haben, wenn es um die Treulosigkeit gegenüber Gott und ihrem eigenen Ehepartner ging. Das ist vergleichbar damit, wenn du ein bockiges, freches Kind hast, das ständig mit dir über Dinge diskutiert, die eigentlich absolut klar sind. Und diese ständige Nachfragen und diese ständige Unbelehrbarkeit und nicht zuletzt dreiste Aussagen, die sind äußerst ermüdend für Eltern. Und ich glaube, dass einige davon ein Lied singen können, die selbst Eltern sind, wenn das so ist. Und so muss man das hier ungefähr vergleichen. Ja? Ebenso heißt es auch hier, dass sie den Herrn ermüdet haben mit ihren Worten. Sie machen ihm große Mühe, sie sind ihm beschwerlich, so könnte man das auch übersetzen. Und wir dürfen das nicht hier in dem Sinne verstehen, dass die damals vom Volk Israel und auch wir heute Gott nicht zu sehr mit unseren Anliegen beanspruchen dürfen. Also so nach dem Motto, Gott braucht bestimmt auch mal seine Ruhe und ich will dem mit meinem Kram ja jetzt auch nicht noch zur Last fallen. Wenn jemand so denkt, dann ist das ein mangelndes Verständnis oder ein begrenztes Verständnis von Gottes Wesen eigentlich, von Gottes allmächtigem Wesen und von seiner unbegrenzten Kraft. Weil wenn wir ja begrenzte Kraft haben, ist das bei Gott nicht der Fall. Er ist ja niemals ausgelaugt oder fertig von der Arbeit oder er braucht mal eine Pause oder so. Das gibt es bei Gott ja alles nicht, was wir so aus unserem Lebensumfeld kennen. Also es geht hier nicht darum zu sagen, dass wir mit unseren Sorgen und Lasten Gott nicht weiter beanspruchen dürfen und dass wir sie lieber selbst mit uns rumschleppen sollen. Nein, ganz im Gegenteil, Gott will für uns sorgen. Und es ist ihm keine Last, wenn er unsere Sorgen auf sich nimmt. Er lädt uns dazu ein, in 1. Petrus 5, Vers 7 zum Beispiel, oder auch in Psalm 55, Vers 23. Also darum geht es hier nicht, das ermüdet den Herrn nicht. Aber was ist es, was dem Herrn Mühe bereitet? Im Wesentlichen sind es 2 Dinge. Das eine ist unsere Sünde und das andere ist, wenn wir seine Person in Frage stellen. Seit dem sogenannten Sündenfall, ganz am Anfang der Bibel, sehen wir durch die Bibel hindurch, dass die menschliche Sünde ein äußerst mühevolles Unterfangen ist. Ja, und das merken wir Menschen selbst an unserem eigenen Leben, an unserer eigenen Sünde. Das merken wir auch, wenn wir konfrontiert werden mit der Sünde von anderen Menschen. Aber noch viel größere Mühe hat Gott mit unserer Sünde. Und so sagt er das explizit mal einige Zeit bevor Maleachi kommt im Propheten Jesaja, in Jesaja 43, Vers 24, in der zweiten Hälfte, da sagt Gott selbst: Vielmehr hast du mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Und genau das sieht man bis in die Zeit Maleachis hinein und immer wieder, dass das Volk Israel sich ständig von Gott und von seinen Geboten entfernt, dass sie ihre eigenen Wege gehen, dass sie den Kahn in den Dreck fahren und Gott den Kahn in seiner Gnade dann wieder rausziehen darf. Und wenn wir ehrlich in unser eigenes Leben hineinschauen, dann sehen wir deutliche Parallelen. Dann muss ich mir eingestehen, dass ich dem Herrn mit meiner Sünde so viel Arbeit und so viel Mühe gemacht habe, dass seine Gnade und seine Geduld längst ausgeschöpft sein müsste. Aber obwohl ich und obwohl auch du seine Gnade und seine Geduld eigentlich völlig überstrapaziert haben, hat Gott das kostspieligste und mühevollste getan, was man nur tun konnte. Er gab seinen eigenen Sohn, er legte meine Sünde auf ihn und er ließ ihn an deiner und meiner Stelle sterben, damit uns folgender Zuspruch letztendlich zuteil werden darf. Und so heißt es weiter in Jesaja 43, Vers 25: Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du schaust auf eine Woche zurück, die alles andere als gut lief, und wo du sagen musst, du hast Gott und vielleicht auch Menschen mit deiner Sünde einmal mehr sehr stark Mühe gemacht, dann bekenn das vor Gott und dann nimm diesen Zuspruch hier für dich. Ja, es gibt diesen Zuspruch der Gnade, der Vergebung und Gott macht ihn hier und an vielen anderen Stellen. Und dieser Zuspruch der Vergebung gilt für jeden, der Jesus Christus glaubt. Und trotz großer Mühe hat Gott weder uns und auch sein Volk Israel bis in die Zeit Malachis hinein nicht in den Wind geschossen, auch wenn sie damals seine Gnade überhaupt nicht erkannt haben. Und das macht mitunter auch diese Frage in Malachi 2, Vers 17 deutlich, wo sie dann Gott folgende Frage stellen. Da heißt es doch, ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Und wo ist der Gott des Gerichts? Und wie ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, einmal mehr im Buch Malachi, ehrlich gesagt, wie dreist ist das denn? Ja, also, was sie da fragen, ne? Fast so, als würde, ich nehme nochmal das Bild von dem Kind, das Kind ständig Widerworte geben und dich als Mama oder Papa bewusst verhalten, mit seinem Verhalten provozieren und gar nicht damit aufhören. Und dann fragt dich das Kind, warum regst du dich denn so auf? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja? So eine Provokation ist das ungefähr. Ne? Und trotzdem geht Gott auf ihre Frage näher ein. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen hineindenkt, kann man auch verstehen, welche Gedanken damit so verbunden sind. Und vielleicht finden wir uns darin sogar wieder. Zum einen steckt hier in diesen Worten die Überlegung drin, dass sie sich denken, naja, im Prinzip können wir doch machen, was wir wollen, können doch leben, wie wir wollen, und es passiert nichts. Es ist ja nicht so, dass ich sündige und immer wieder unmittelbar nach bekomme ich die Konsequenzen und Strafe Gottes zu spüren. Nein, ganz im Gegenteil. Manch einer denkt heute so und könnte auch so denken, naja, Gott scheint das Ganze mit der Sünde und mit dem Übertreten seiner Gebote und so, scheint er ja doch nicht so ernst zu nehmen. Das scheint für Gott schon zu passen, wenn wir hier und da mal böse sind. Weil sonst würde er ja schließlich das nicht einfach so laufen lassen, sondern er würde ja eingreifen. So kann es sein, vielleicht bist du in solchen Gesprächen schon gewesen mit jemand, der kein Christ ist und der dir vielleicht sagt, genau das, wo ist denn dein Gott des Gerichts? Ich sehe ihn nicht, ich spüre ihn nicht. Bei all dem Unrecht, was auf der Welt geschieht, wenn Menschen Böses tun und so weiter und so fort. Ja, wir können ja machen, was wir wollen, aber es passiert doch nichts. Wir sehen ja nichts. Und auch viele Leute führt das dahin, dass sie sagen, ja, also dann bedeutet das ja entweder, dass es Gott gar nicht gibt, ist die eine Variante, oder dass er viel mehr ein Auge zudrückt, als ihr Christen das immer so behauptet. Und vielleicht ist dir das schon so begegnet. Es kann aber auch einen Schritt weiter gehen, dass mancher Christ sich blenden lässt und denkt, naja, also selbst wenn ich jetzt nicht so klar auf Gottes Wegen unterwegs bin, dann scheint das für Gott ja schon in Ordnung zu sein. Er liebt mich ja trotzdem und er ist vielmehr so dieser liebevolle Papi in meiner Vorstellung, der sich einfach seinen Teil denkt und der schmunzelt und ja, der das alles so großzügig laufen lässt. Und so könnte manch einer denken bei diesem Thema, was wir von letzter Woche haben, Thema ungläubiger Partner, ich kann das trotzdem schon machen, bei solchen Themen wie Steuerhinterziehung vielleicht, beim Thema Habgier, klar ist das irgendwie so ein bisschen in meinem Herzen und so weiter, ja, bei Themen, wo wir zwiespältig unterwegs sind. Aber wir sollten uns nicht blenden lassen davon, dass Gott nicht gleich Konsequenz zieht. Ich kann das so ausdrücken, nur weil Gericht nicht aufgeschoben wird, heißt es nicht, dass es aufgehoben wird. Ja, das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Gott sieht alles, Gott weiß alles und Gott richtet auch alles. Und wenn du bisher anders gedacht hast, dann glaub deiner Einschätzung nicht, sondern nimm Gott ernst bei seinem Wort. An zwei Stellen will ich das deutlich machen. In Sprüche 5, Vers 21, da ist die Rede davon, denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege und auf alle seine Bahnen gibt er Acht. Und in Habakuk 1, Vers 13, die erste Hälfte, heißt es, du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. An diesen beiden Stellen ist die Rede, wie in Malachi 2, Vers 17, von den Augen des Herrn. Aber es wird mehr als deutlich, dass Gott niemals Böses gut nennen wird und auch nicht langfristig ignorieren wird. Und deshalb sollten auch wir uns davor hüten, Böses gut zu nennen. Jesaja 5, Vers 20 sagt uns das explizit so. Es ist ganz im Gegenteil, Gott ist vollkommen gerecht und sein Gericht wird in vollkommener Gerechtigkeit stattfinden, auch wenn das vielleicht für den Moment lang nicht zu sehen oder zu spüren ist. Und das ist mitunter die Antwort auf eine Frage, die hier auch mitschwingt, eine uralte Frage, die schon der Prophet Habakuk hatte, die Jeremia in Jeremia 12 bewegt, eine Frage, die Asaf im Psalm 73 bewegt und die wahrscheinlich auch wir kennen. Und diese uralte Frage ist, warum geht es den Gottlosen so gut und den Gerechten so schlecht? Was bringt es eigentlich, mit und für Gott zu leben? Ja, wenn ich in mein Umfeld schaue, dann geht es den Gottlosen scheinbar blendend und ich habe so viele Probleme. Wo ist eigentlich Gottes Gerechtigkeit und lohnt es sich wirklich an ihm festzuhalten? Das ist eine ganz spannende Frage und vielleicht kennst du sie aus deinem Leben, aus Situationen, wo dein Leben schwierig wird. Und da kann sie uns umtreiben, diese Frage. Wir werden in 2 Wochen anhand von Maleachi 3 nochmal mehr auf diese Frage eingehen, weil da kommt sie nochmal stärker zum Vorschein. Aber genau diese Überlegungen, die waren in den Köpfen und in den Herzen damals von den Israeliten. Und so stellten sie Gott und seine Gerechtigkeit in Frage. Und dabei lassen sie außer Acht, dass ihr Leben alles andere war als das Leben eines Gerechten. Wir haben das im ganzen Buch Maleachi ja schon gesehen, ne? Dass die Sache mit der ehrlichen Selbstreflexion vom Volk Israel damals auf jeden Fall sehr ausbaufähig war. Sie lebten in Sünde und dass sie den Segen Gottes nicht bekamen, das hatte maßgeblich mit ihrem Ungehorsam zu tun. Das war darauf zurückzuführen, aber sie hatten eine völlig falsche Selbsteinschätzung und in ihrer falschen Selbsteinschätzung forderten sie von Gott Gerechtigkeit und Gericht und haben dabei nicht auf dem Schirm gehabt, dass Gott zuallererst an ihnen Gericht üben wird. Und das kündigt Gott in Maleachi 3, Vers 1 und 2 an. Und das führt uns zum zweiten Punkt von heute Morgen, der heißt, Gottes Gericht kommt zweitens mit Vorankündigung. Und es geht um Vers 1 und Vers 2a. Also Gott geht jetzt näher auf ihre Frage aus dem Vers 17, aus dem vorigen Kapitel ein, nämlich diese Frage, wo ist der Gott des Gerichts? Und er sagt dann in Kapitel 3, Vers 1, siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir herbereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher an. Gleich zweimal sehen wir in diesem Vers, da steht, siehe. Und das sollte die Aufmerksamkeit der Leser damals und auch unsere heute auf sich ziehen. Und dann ist von 2 bzw. sogar 3 Personen die Rede. Und über diese Personen heißt es, dass sie in der Zukunft aus damaliger Perspektive in Erscheinung treten werden. Zunächst mal ist hier gleich am Anfang von einem Boten Gottes die Rede, der ihm den Weg bereiten wird. Und für Bote, oder hier kommt dann auch im Vers 1 das Wort Engel vor, der Engel des Bundes, so ist es übersetzt, da steht im Hebräischen das Wort Malak. Und das ist das gleiche Wort wie für den Eigennamen Maleachi, also das steht da. Und ironischerweise ist es so, dass Gott also durch seinen Boten Maleachi die Boten ankündigt, die dann später kommen werden. Und dann ist bei diesem ersten Boten, der hier erwähnt ist, der als Wegbereiter beschrieben wird, ziemlich deutlich zu sehen, dass das Johannes der Täufer war, der dann im Neuen Testament kam. Und wir sehen es sehr stark vor allem daran, dass Jesus selbst diesen Vers oder beziehungsweise diese Stelle hier sogar zitiert und unmittelbar auf Johannes den Täufer anwendet. Da sagt er in Matthäus 11, Vers 10 über Johannes den Täufer, dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Und indirekt wird uns Johannes der Täufer auch am Ende vom Buch Maleachi nochmal begegnen, sodass ich das jetzt gar nicht weiter ausführen will. Aber wir sehen deutlich, dass über 400 Jahre später also dieser Bote, dieser Wegbereiter für Gott kam und in Johannes dem Täufer seine Erfüllung gefunden hat. Und wir hatten es auch gesehen, vielleicht erinnert ihr euch daran zurück, in der Reihe übers Johannesevangelium, die wir hier als Predigtreihe hatten, wie Johannes der Täufer in Johannes 1 aufgetreten ist und den Weg bereitet hat. Und spannend ist jetzt hier, die Verbindung zu sehen zu Johannes 2, die teilweise nämlich die Erfüllung davon ist, was hier beschrieben ist, was hier angekündigt ist, nämlich in diesem Ausspruch, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Und damit ist Jesus gemeint, der zu seinem eigenen Tempel in Jerusalem kam und am Anfang und am Ende seiner Dienstzeit jeweils eine Tempelreinigung vollzogen hat. Und diese Tempelreinigung, die finden wir dann in Johannes 2, Vers 13 bis 25. Und wir haben eine ganze Predigt dazu gehabt. Wenn ihr das vertiefen wollt bei Interesse, könnt ihr sie finden unter dem Titel Jesus tritt an die Öffentlichkeit oder Aufruhr im Herzen Jerusalems, je nachdem ob über YouTube oder auf der Homepage. Aber da geht das in Erfüllung. Und mit diesem plötzlichen Besuch Gottes bei seinem eigenen Tempel, da sehen wir, das findet in Jesus Christus statt. Und anstatt dass Jesus begeistert ist, wie er da hinkommt, muss er radikal für Recht und Ordnung sorgen, weil sie haben das Haus Gottes, den Tempel Gottes, zu einem Kaufhaus gemacht, so sagt er das da. Dann ist hier die Rede von dem Engel des Bundes oder, könnt ihr auch übersetzen, wie ich eben schon gesagt habe, dem Boten des Bundes. Und das ist ein bisschen eine Formulierung, die finden wir so in der Bibel nicht exakt nochmal wieder, aber möglicherweise ist das ein Rückbezug auf den Engel, den Gott am Bundesschluss beim Sinai in 2. Mose 23, Vers 20 bis 23 angekündigt hat und über den er gesagt hat, dass er seinen Engel vor ihnen hersenden wird. Und über diesen Engel heißt es dann in 2. Mose 23, Vers 21, dass Gott über ihn sagt, mein Name ist in ihm. Also das könnte eine Bezugsstelle sein. Oder in Apostelgeschichte 7, Vers 38 erfahren wir, dass als Mose auf dem Berg Sinai war und die Gesetze empfangen hat, dass es ein Engel war, der zu ihm geredet hat. Das heißt, von diesen beiden Stellen her könnte das, was hier steht mit diesem Engel des Bundes, ein Rückbezug sein auf den Gesetzesbund, den Gott mit seinem Volk nach dem Auszug aus Ägypten geschlossen hatte. Also das ist eine Variante, eine Möglichkeit. Oder aber es ist auch denkbar, dass das vielmehr eine Vorausschau ist auf den neuen Bund. Und den hat Gott in Jeremia 31, Vers 31 bis 34 bereits angekündigt. Und die Israeliten, die hatten die Erwartung, ja, dass das kommen wird. Und dieser Bote des neuen Bundes, und der ihn bringen würde und der ihn ermöglichen würde und der ihn einführen würde, das war Jesus selbst. Also was auch immer die genaue Bezugsstelle für diese Bezeichnung hier, Bote des Bundes ist, so legt der Text selbst hier in Malachi 3, Vers 1 sehr nahe, dass dieser Bote des Bundes, den sie herbeiwünschen, der Messias ist. Und damit Jesus selbst gemeint ist. Und genauso kam es ja. Über 400 Jahre später, Jesus kam und er hat den alten Bund des Gesetzes abgelöst und hat den neuen Bund der Gnade eingesetzt. Und das Ganze sehen wir sehr stark in der Einsetzung des Abendmahls in Lukas 22. Und dieser neue Bund der Gnade gilt für jeden, der Jesus Christus als seinen Herrn und Retter kennt und an ihn glaubt. Und versuchen wir uns nochmal hineinzudenken in die Israeliten von damals, um zu verstehen, was hier damit gemeint ist, dass sie den Herrn suchten, der zu seinem Tempel kam. Dazu müssen wir wissen, dass ungefähr 100 Jahre vor der Zeit Maleachis Gott im Zuge vom Wiederaufbau des damaligen Tempels in Haggai 2, Vers 6 bis 9 Folgendes gesagt hat. Da heißt es, Haggai 2, Abvers 6, denn so spricht der Herr der Herrscher, noch einmal wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein, als die des früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Also die Erwartungshaltung der Israeliten war, dass Gott selbst zu seinem Tempel kommt und ihn wieder mit Herrlichkeit füllen wird, wie er das einst oder ähnlich, wie er das einst beim ersten Tempel getan hat, in 1. Könige 8, Vers 11. Und sie hatten die Erwartung, dass er die Nation richten wird und dass er inmitten von Jerusalem Frieden schenken wird. Und nun war es circa 100 Jahre später, aber das war noch nicht geschehen. Gott ist noch nicht mit seiner Herrlichkeit in den Tempel zurückgekehrt und hat ihn gefüllt. Und sie standen immer noch unter der Herrschaft der Perser. Und dieser ultimative, umfassende Friede, dieser Shalom, der war noch nicht wieder eingekehrt. Das heißt, die Erfüllung stand auch aus und sie sehnten sich danach, dass das passiert, auch wenn sie nicht verstanden haben, dass dieser Tag des Gerichts, wenn Gott kommt, für sie zunächst nichts Gutes bedeuten wird. Und genau das kommt in dieser rhetorischen Frage hier in Kapitel 3, Vers 2, in Malachi 3, Vers 2 deutlich zum Ausdruck, wenn es da heißt, wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen vor seinem Erscheinen? Das ist eine ganz durchdringende Frage, die immer wieder an verschiedenen Stellen in der Bibel vorkommt. Und so zum Beispiel im Psalm 130, Vers 3, noch mit einem Zusatz. Psalm 130, Vers 3 heißt es, wenn du ja, und damit ist Gott gemeint, wenn du ja die Sünden anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Das ist eine Frage, die das Volk Israel damals und jeden Menschen bis heute komplett schachmatt setzt. Ja, weil solange Gott uns unsere Sünden anrechnet, wird vor ihm keiner bestehen. Gibt es kein Bestehen. Niemand von uns. Niemand ist genug, um vor Gott zu bestehen. Niemand kann sich selbst vor Gott als sündlos bezeichnen, sondern ganz im Gegenteil. Und Gott tut auch genau das Gegenteil in der Bibel. Das heißt ganz grundsätzlich, wenn der heilige Gott sündigen Menschen begegnet, egal ob das damals war oder ob das auch noch sein wird in der Zukunft, es gibt kein Bestehen vor ihm, solange er Sünde anrechnet. Das ist eine Realität, ob wir es wollen oder nicht und ob wir es akzeptieren oder nicht. Die Juden damals hatten eine völlige Fehleinschätzung davon, wie sie vor Gott standen und was nötig war, um tatsächlich vor ihm bestehen zu können. Und deshalb war auch das Auftreten Jesu und diese Tempelreinigungen und schlussendlich sein Tod am Kreuz für sie überhaupt nicht das, was sie sich vorgestellt haben, was sie erwartet haben. Aber Jesus kam bei seinem ersten Kommen nicht, um sein irdisches Königreich zu errichten und um seine offensichtliche Herrschaft über alle Völker aufzurichten, sondern er kam, um Menschen von ihrer Sünde zu reinigen. Deshalb kam Jesus vor gut 2000 Jahren hier auf diese Erde, nicht als König, prunkvoll, in Macht und Herrlichkeit, sodass es alle sehen, so wie es auch eines Tages sein wird. Nein, stattdessen kam er in Einfachheit als Mensch wie du und ich und er lebte komplett ohne Sünde. Aber schlussendlich starb er am Kreuz, bestraft wie ein Sünder, bestraft von Gott. Und das Ganze tat er für dich und für mich, damit Gott uns unsere Sünde nicht mehr anrechnen muss, sondern sie ihm ganz angerechnet werden kann. Man könnte das so ausdrücken: Jesus wurde von Gott eine Schuld angerechnet, die er nicht hatte, damit mir die Schuld nicht mehr angerechnet wird, die ich habe. Ich sage es nochmal: Jesus wurde von Gott eine Schuld angerechnet, die er nicht hatte, damit mir die Schuld nicht mehr angerechnet werden muss, die ich habe. Und das gilt für jeden, der sich als Sünder vor Gott bekennt und der glaubt, dass Jesus seine Schuld am Kreuz völlig bezahlt hat, die volle Rechnung. Und nur wer sich im Gebet an ihn wendet und um Vergebung seiner Sünden bittet und wer sein Leben ihm als Herrn anvertraut, für den gilt, dass er sich sicher sein kann, dass er bestehen kann vor diesem Gott. Dass er bestehen kann, wenn er eines Tages vor Gott erscheinen muss. Und das Ganze ist nur durch Jesus Christus möglich. Und so heißt es hier im Psalm 130, Vers 4, so schön weiter, dass es da heißt: Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Und ich will die persönliche Frage stellen, auch heute Morgen: Hast du diese Vergebung? Kennst du Jesus als deinen Retter, als deinen Herrn? Hast du dein Leben ihm anvertraut? Wenn das noch nicht der Fall ist, dann nimm diesen Text von heute Morgen als Vorankündigung von Gottes Gericht und nimm es als Anlass, um eine klare Entscheidung für Jesus zu treffen. Weil eine Sache ist klar: Jeder von uns muss eines Tages vor ihm erscheinen. Und wenn dir Gott dann deine Sünde noch anrechnet, dann gibt es kein Entkommen mehr. Dann wird es unerträglich sein, dann wird es zu spät sein. Und deshalb ist diese Frage zu bewegen so wichtig und diese Frage zu klären so wichtig. Und ich hoffe, dass es keinem von uns so ergeht wie dem Volk Israel. Sie hatten zwar die deutliche Vorankündigung von dem Wegbereiter Jesu und auch vom Kommen Jesu selbst, aber als er dann tatsächlich kam, erkannten sie ihn nicht und lehnten ihn ab. Diese Ablehnung führte dazu, dass das erste Kommen Jesu in der Erwartungshaltung der Juden bis heute immer noch vorhanden ist. Also sie warten immer noch auf den Messias, während wir heute wissen, dass der Messias vor 2000 Jahren schon da war. Und tatsächlich spricht die Bibel von einem zweiten Kommen Jesu. Und während er das erste Mal kam, um die Menschen zu retten, wird er das zweite Mal kommen, um die Menschen zu richten. Man könnte sagen, während er beim ersten Mal die Schuldfrage klärte, wird er beim zweiten Mal die Machtfrage klären. Und das bringt eine ganz andere Perspektive für das Volk Israel vor allem auf diesen Text von Malachi 3 von heute Morgen. Und das gibt es öfters in der Bibel, und das verwirrt uns vielleicht manchmal, ne, dass manche Prophezeiungen aus dem Alten Testament zum Teil in Erfüllung gegangen sind, aber weil Israel Jesus als den Messias abgelehnt hat, bei seinem ersten Kommen, deshalb steht die vollständige Erfüllung noch aus. Und so ist es zum Beispiel auch hier in der Sache so, ne? Also Gott kam schon zu seinem Tempel und es ist in Erfüllung gegangen, indem er in Jesus Christus zu seinem Tempel kam. Aber die Bibel deutet auch an, das ist etwas, was noch aussteht, zum Beispiel in Hesekiel 40 bis 48, dass es einen zukünftigen Tempel geben wird und dass er wieder in Jerusalem stehen wird. Und auch 2. Thessalonicher 2, Vers 4 spricht vom zukünftigen Tempel Gottes, in dem sich der Mensch der Gesetzlosigkeit dann hineinsetzen wird. Also es wird wieder einen Tempel geben, das steht noch aus. Und für diesen Wiederaufbau des Tempels gibt es schon heute in Israel fertige Pläne und es liegen Materialien bereit. Und Leute sind im Prinzip in den Startlöchern, um diesen Tempel inmitten von Jerusalem an alter Wirkungsstätte wieder aufzubauen, sobald es die Möglichkeit gibt. Es gibt Leute, die sind da hellauf motiviert. Und das sollte uns zu denken geben und sollte uns aufmerken lassen, dass das alles schon relativ weit ausgereift ist, weil dieser Tempel muss stehen, bevor Jesus zum Gericht wiederkommt. Und wenn Jesus dann ein zweites Mal für alle sichtbar wiederkommen wird, wenn er am Ende der großen Trübsalzeit, von der die Offenbarung spricht, wieder nach Jerusalem kommt Und wenn er Krieg gegen die Nationen der Welt führen wird und wenn er sie richten wird und dann sein tausendjähriges Reich aufrichten wird, wie das in Offenbarung 20 beschrieben ist. Ja, das wird alles sein. Und das steht auch für uns heute noch aus. Und deshalb sind die Zeichen der aktuellen Zeit durchaus etwas, was uns wach werden lassen sollte. Dass diese große Trübsalzeit, die in der Offenbarung beschrieben ist, und dass die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit schon ziemlich bald bevorstehen könnte. Das ist eine Vorankündigung, die wir heute haben, eine Vorankündigung Gottes. Die Bibel macht uns das sehr deutlich. Und das Schöne ist, als Gläubige dürfen wir diesem Wiederkommen Jesu mit Freude entgegengehen, weil wir wissen, dass unsere Erlösung naht. So sagt das Lukas 21, Vers 28. Und weil wir wissen, dass wir von Gott nicht gerichtet werden. Aber auf der anderen Seite kennen wir, jeder von uns, so viele Menschen, die Jesus nicht als ihren Retter kennen. Und die in dieses Gericht Gottes gehen und dem entgegengehen werden, ohne es zu ahnen. Und die nicht bestehen können, wenn Jesus erscheint. Und für die das Gericht Gottes, das in der Trübsalzeit anfängt und am Tag des Herrn Vollendung findet, für sie wird es unerträglich sein. Und umso dringlicher ist der Aufruf an uns, wie auch immer das alles weitergeht in dieser Welt, dass wir die Gnadenzeit nutzen und die momentanen Ereignisse nutzen, bevor es zu spät ist, um Menschen das Evangelium zu bringen. Es braucht auch heute noch Boten, die zu den Menschen gehen, die von der Rettung des ersten Kommens Jesu sprechen und erzählen, damit das zweite Kommen Jesu für die Menschen kein grausames Erwachen wird. Diese beauftragten Boten sind wir. Du, ich, die Jesus als ihren Retter erkannt haben und die inmitten einer beängstigenden Weltsituation aufgerufen sind, die gute Nachricht von Jesus hineinzubringen. Desto finsterer diese Welt wird und diese Zeit wird, umso wichtiger wird es sein, dass wir das Licht des Evangeliums hineinbringen. Das ist das Gebot der Stunde für uns als Christen bei all dem, was da passiert und auch noch passieren wird. Für Israel wird dieses kommende Gericht eine besondere Bedeutung haben und es wird eine reinigende Wirkung haben. Und so lautet unser dritter Punkt von heute Morgen: Gottes Gericht kommt, drittens, zur Läuterung. Und es geht um die zweite Hälfte von Vers 2 bis Vers 4. Da lesen wir Malachi 3 ab Vers 2b. Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäscher sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen und er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Wir haben gerade eben darüber schon gesprochen, ja, dass Israel das erste Kommen Jesu abgelehnt hat, dass sie ihn nicht erkannt haben. Und gewissermaßen hat Jesus bei seinem ersten Kommen mit diesen Tempelreinigungen schon die Notwendigkeit der Läuterung und der Reinigung für Israel deutlich gemacht, illustriert, könnte man sagen. Aber da sie ihn abgelehnt haben, bezieht sich diese Läuterung, von der hier die Rede ist, vielmehr auf die Ereignisse, die rund um das zweite Kommen Jesu stattfinden. Und dazu werden hier zwei Bilder verwendet, die diese Reinigung zum Ausdruck bringen. Das erste Bild ist hier, dass wie Silber und Gold durch starke Hitze gereinigt wird und der ganze Dreck dadurch herausgeht, so muss auch Israel, müssen auch die Israeliten gereinigt werden und insbesondere die hier genannten Söhne Levi. Das war der Priesterstamm, also vor allem die Priester, die gereinigt werden sollten, die eine ganz starke Auswirkung auf das Volk dann weiter hatten. Und das zweite Bild ist hier, und so wie Wäscher mit Laugensalz tiefgehenden Schmutz beseitigen, so muss der ganze Schmutz vollkommen abgewaschen werden. Und beides sind Bilder, die davon sprechen, dass der Dreck der Sünde komplett weggenommen werden muss und dass völlige Gerechtigkeit entstehen muss. Angefangen bei den Priestern, den Söhnen Levis, die eigentlich im Alten Testament die Aufgabe hatten, sich selbst zu reinigen und das Volk zu reinigen und die eigentlich das Volk über Reinheit und Unreinheit belehren sollten, bei denen fing das an. Und wir haben das in Malachi 1 und 2 schon deutlich gesehen, dass die Priester alles andere als das getan haben. Sie haben Gott verunehrt durch die billigen Opfer, sie haben ihren Dienst vernachlässigt und sie haben dem Volk falsche Weisungen und auch ein falsches Vorbild gegeben und es dadurch in die Irre geführt. Und das war zu Zeiten Malachis so und es war auch zu Lebzeiten Jesu so, wo man auch sieht, ja, dass schlussendlich die Priester es waren sogar, die stark treibende Kräfte dafür waren, dass Jesus ans Kreuz gebracht wurde. Während die Priester im Alten Testament und im weiteren Sinne auch das ganze Volk Israel Vorschriften hatte, sich zu reinigen, so wird durch das ganze Alte Testament hindurch aber deutlich, dass eine rein äußerliche Reinigung nichts bringt, solange das Innere, das Herz, nicht Reinigung erfährt. Und die Priester hier, so war die Auflage, die sollten dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Aber damit das geschehen konnte, war eine Sache nötig, nämlich dass Priester da sind, die gerecht geworden sind, die selbst gerecht geworden sind. Und diese Gerechtigkeit vor Gott und diese Reinigung, die kann nur durch das Blut Jesu geschehen. Damals wie heute. Der Ausleger Warren Wiersbe schreibt was sehr Interessantes dazu, finde ich. Und ich habe euch mal das Zitat von ihm mitgebracht. Er schreibt dazu: Im Gesetz Moses sah Gott drei Mittel vor, durch die Menschen und Dinge gereinigt und für Gott annehmbar gemacht werden konnten. Erstens Wasser, zweitens Feuer und drittens Blut. Blut wird hier nicht erwähnt, weil Jesus Christus bei seinem ersten Kommen für die Sünder starb. Also das Blut Jesu lehnten die Priester und im weiteren Sinne auch das Volk Israel damals ab. Und Gott wird in Zukunft andere Mittel verwenden, damit sie schlussendlich Jesus als den Messias erkennen. Und dabei ist gerade das Bild von dem Schmelzofen eins, was wir häufiger in der Bibel vorfinden. Zum Beispiel in Jesaja 48, Vers 10 hat Gott gesagt: Siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen. Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Und ein solcher Schmelzofen des Elends, der steht gewissermaßen auch für Israel heute noch in der Zukunft bevor. Und die siebenjährige große Trübsalzeit, die wird für Israel eine Zeit der Läuterung sein und eine Zeit der Prüfung und eine Zeit des Aussiebens, bis dann am Ende ein Überrest von Israel Jesus als den Messias erkennen und annehmen wird und verstehen wird, dass sie nur durch den Kreuzestod Jesu gerettet werden können. Der Prophet Zacharja spricht da davon und in Zacharja 12, Vers 10 und 11 heißt es über das, was in Zukunft geschehen wird: Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter weinen über ihn, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. An jenem Tag wird die Wehklage in Jerusalem groß sein und die Wehklage von Hadad-Rimmon in der Ebene von Megiddo. Und dann, kurz Zeit später, in Zacharja 12, Vers 13, heißt es explizit über die Sippe des Hauses Levi für sich, dass sie wehklagen werden. Das bedeutet, dass sie Jesus erkennen am Ende der Zeit, wenn Gottes Gericht gekommen ist, wenn er sein Gericht über Israel geübt hat und sie geläutert hat. Und sie werden den erkennen, den sie durchstochen haben. Und davon spricht auch Zacharja in Zacharja 13, Vers 9, mit ganz ähnlichen Worten von der Bildersprache, auch die da verwendet ist, wie wir sie in Maleachi 3 vorfinden. Zacharja 13, Vers 9 heißt es: Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutet, und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich sage, er ist mein Volk. Und er wird sagen, der Herr ist mein Gott. Also Gottes Gericht zur Läuterung Israels steht in der Zukunft noch aus und es wird zur Läuterung dienen. Und die große Trübsalzeit, die wird vor allem dafür von ganz großer Bedeutung sein. Und wenn sie Jesus erkannt haben und wenn sie dann durch sein Blut gereinigt worden sind, gerecht geworden sind, dann wird in Erfüllung gehen, was in Maleachi 3, Vers 4 steht, wo es dann heißt: Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalem dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Nun würde es den Rahmen sprengen, ist aber höchst interessant, wenn wir Bezüge aus Maleachi 3 hineinziehen in den ersten Petrusbrief. Und wenn wir da sehen, welche Bezüge es gibt zum Thema heiliges Priestertum und geistliche Opfer und auch zu dem ganzen großen Bereich der Läuterung durch Gericht. Da heißt es in 1. Petrus 4, Vers 17, dass das Gericht Gottes anfange am Hause Gottes. Da können wir nicht drauf eingehen jetzt auf all das, aber ich will zumindest unseren Blick kurz richten auf eine Stelle im 1. Petrusbrief, die auch mit Läuterung zu tun hat und die auch mit uns als Christen und dem Thema Läuterung zu tun hat. Da heißt es in 1. Petrus 1, Vers 6 und 7, darin jubelt ihr, und das ist ein Rückbezug auf die vorigen Verse, auf die Rettung und die Wiedergeburt und das Erbe, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Prüfungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wir sehen hier das gleiche Bild von Läuterung im Feuer von Gold. Und es wird im Zusammenhang gebracht mit der Läuterung von uns als Gläubigen. Wenn es darum geht, ob wir als Gläubige noch Gericht im Sinne von Strafe erleben, dann ist die Antwort der Bibel ganz klar nein. Wenn es darum geht, ob wir als Christen noch geläutert werden, dann ist die Antwort ja. Und die Frage ist, wodurch? Petrus sagt hier, durch mancherlei Prüfungen oder man könnte auch Versuchungen übersetzen. Und damit kann eine ganze Reihe von Dingen gemeint sein, was Herausforderungen in unserem Leben angeht, was Nöte angeht, was Schwierigkeiten angeht, auch was Leid, was Elend vielleicht angeht. Ja. Mancherlei, es ist sehr offen gehalten und sie haben alle einen Sinn, wenn uns sowas geschieht. Nämlich, dass sie unseren Glauben reiner und kostbarer und echter machen. Und dass unsere Liebe zu Jesus ungeheuchelter wird und echter wird, dass das heranwächst. Und vielleicht erlebt der ein oder andere gerade so eine Zeit der Läuterung, der Herausforderung und du verstehst nicht, wozu das Ganze und wo soll das hinführen. Dann lass dich ermutigen heute Morgen von 1. Petrus 1, Vers 6 und 7. Auch wenn du vielleicht nicht verstehst, wie soll mein Glaube daran bitte reifen und wachsen, so ist es doch das, was Gott tun will. Und diese Perspektive gilt es einzunehmen. Er will Glauben reifen lassen, auch durch Prüfungen, auch durch Läuterungen, die wir nötig haben. Und es ist gut, dass er weiß, was nötig ist und nicht ich entscheide, was nötig ist. Für jeden, egal ob Juden oder anderen Menschen, der nicht an Jesus glaubt, zählt was anderes. Und da zählt was anderes in Bezug auf Gottes Gericht. Und das ist unser vierter und letzter kurzer Punkt noch. Der heißt, Gottes Gericht kommt viertens zur Bestrafung. Und darum geht es in Maleachi 3, Vers 5. Weil Maleachi 3, Vers 5 ist die eigentliche Antwort auf diese Frage in Maleachi 2, Vers 17. Wo ist der Gott des Gerichts? Und da heißt es dann in Maleachi 3, Vers 5, und Gott sagt das, und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden und gegen solche, die den Lohn des Tagelöhners drücken, die Witwe und die Waise unterdrücken und den Fremden wegdrängen und die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscher. Auch wenn Gott Gericht nicht immer gleich vollzieht, wird er definitiv eines Tages, da können wir felsenfest von überzeugt und 100% sicher sein, er wird gerecht richten. Und das in Bezug auf die Israeliten, die hier angesprochen sind, aber auch für jeden Menschen, der dem Evangelium nicht geglaubt und nicht gehorcht hat und der nicht Rettung durch Jesus erfahren hat. Und dabei wird jeder Mensch, der Jesus nicht geglaubt hat, auf Herz und Nieren von Gott geprüft. Angefangen bei seinem Verhalten, über seine Motive, bis hin zu seiner Haltung gegenüber Gott. Und hier sind exemplarisch einige Dinge genannt, und das ist keine abgeschlossene Liste. Da geht es um Zauberei zum Beispiel, da geht es um Ehebruch. Und wir haben das letzte Woche gehabt im Buch Maleachi, wo Ehebruch anfängt. Das ist also was, was ganz aktuell auch bei Ihnen damals war. Hier geht es um Falschschwören, hier geht es um Unterdrückung und Ungerechtigkeit gegenüber Bedürftigen und so weiter. Und schlussendlich mündet das alles in der Anklage, dass Menschen Gott nicht fürchten. Und Offenbarung 20, ganz am Ende der Bibel, zeigt uns dieses große Weltgericht, in dem ein jeder Mensch vor Gott erscheinen muss. Und dabei ist Gott sowohl der Zeuge der Sünde, als auch der Ankläger der Sünde und auch der Richter der Sünde. Und die alles entscheidende Frage für einen jeden von uns Menschen wird dann sein, ist er auch dein Retter von Sünde? Anders gesagt, erscheinst du vor ihm als deinem Richter oder vor ihm als deinem Retter? Wenn du ihn als Retter kennst, dann wird sein Gericht über Sünde dich nicht treffen, weil es bereits jemand anders für dich getroffen hat. Und das war Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz. Und wenn du ihm als Richter begegnest, dann wird das wahr, was in Offenbarung 21, Vers 8 steht, wo es dann heißt, aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das bedeutet ewige Qual, das bedeutet ewige Trennung von Gott, das bedeutet keinen Ausweg mehr, das bedeutet keine Rettung mehr. Das war's. Das ist dann dein Ende. Das bedeutet, wie die Bibel sagt, letztendlich die Hölle. Und deshalb ist die Frage, wie wirst du eines Tages vor ihm erscheinen von so großer Dringlichkeit? Und wenn sie für dich nicht geklärt ist, ich kann das nur noch mal sagen, dann geh ihr heute weiter nach und dann nimm die Rettung von Jesus Christus heute für dich in Anspruch, wenn es noch nicht geschehen ist. Und wenn du sagst, oh, ich weiß nicht, ich habe Fragen oder verstehe das nicht oder will das mit jemandem zusammen machen oder wie macht man das, dann sprich jemanden an, den du kennst, den du vertraust oder komm zu mir oder wie auch immer. Weil Es steht fest, früher oder später, Gottes Gericht kommt. Und wir haben das heute Morgen gesehen. Was war unser Thema? Gottes Gericht kommt. Erstens in Gerechtigkeit, zweitens mit Vorankündigung, und heute Morgen war eine Vorankündigung. Drittens zur Läuterung für Israel und viertens zur Bestrafung für alle, die nicht an Jesus glauben. Wir wissen nicht exakt, wann Gottes Gericht kommt, aber wir wissen, dass Gottes Gericht kommt. Und wir sollten die Zeichen der aktuellen Zeit durchaus ernst nehmen und in dem Sinne sehen, dass es schon sehr bald sein kann, dass Gott Gericht üben wird und dass Jesus bald wiederkommen wird. Wenn es noch lange dauert, machen wir, glaube ich, keinen Fehler damit, zu sagen, wir gehen eher davon aus, dass er bald kommt und orientieren uns danach, als dass wir eiskalt erwischt werden und er kommt und wir haben es nicht geahnt. Und für uns als Christen, für dich als Christ, sind zwei Fragen aus dieser Predigt eigentlich von heute Morgen Fragen, die ich euch gerne mitgeben will, die ich uns gerne mitgeben will, die eine Relevanz haben. Erste Frage aus dieser Tatsache, dass Gottes Gericht kommt, ist, wie wird Jesus dein Leben vorfinden aktuell, wenn er heute oder schon sehr bald kommen würde? In welchem Zustand befindet sich dein geistliches Leben? Und zweite Frage, wie mobilisiert diese Tatsache, dass Gottes Gericht kommt und vielleicht schon bald da ist, wie mobilisiert das deinen evangelistischen Eifer und was macht das mit deiner Retterliebe für Verlorene? Das sind zwei Fragen, die zwingendermaßen daraus erfolgen müssen und die Bibel uns indirekt selbst stellt. Und wir haben einen Rettergott und wir haben einen Auftrag von ihm. Ich glaube, wir können sagen, wie lange auch immer das noch dauert, die Zeit drängt, dass Menschen das Evangelium hören, dass Menschen zum Glauben kommen. Und in diesem Sinne will ich gerne schließen mit 2. Korinther 5, Vers 18 bis Vers 20. Da heißt es, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich will gerne mit uns beten.